Danke sagen. Danke, Dina, für deine tolle Einleitung. Du hast uns ja schon mit hineingenommen in das, was Gottes Wort bedeutet. Und du hast den Schatz auch schon ein bisschen ausgegraben. Das wollen wir aber gleich gemeinsam noch tun. Und danke an euch beiden da hinten für diese tolle Untermalung der Lieder. Also die visuell, wie ihr das immer so hervorhebt, klasse. Danke. Ein Schatz. Was sind denn so Eigenarten von einem Schatz? Zunächst mal. Wie bitte? Du hast einen Schatz lieb. Ja. Gut. Das ist ein besonderer Schatz. Ja, aber ganz nüchtern an materielle Schätze denken, was ist da das Allererste? Ja, das ist ja schon die zweiten Schritte. Was muss ich als Erstes denn? Ich muss ihn haben. Der Schatz liegt doch nicht einfach auf der Straße. Der ist doch. Den muss ich doch erstmal finden. Genau. Ich muss ihn erstmal entdecken. Richtig. Das ist der erste Schritt. Und dann, was ist der zweite Schritt bei einem Schatz, wenn ich ihn dann entdeckt habe? Wie bitte? Naja, bevor ich ihn in Sicherheit bringe, muss ich vorher noch was anderes machen. Ich muss ihn bergen, genau, ich muss ihn heben, das ist das Zweite. Und dann, genau, dann kommt das Dritte. Hast du gerade gesagt, ich muss ihn in Sicherheit bringen. Was könnte ich denn noch damit machen? In Sicherheit bringen, das ist das eine. Das heißt, du würdest ihn behalten. Das ist die eine Variante. Was könnte ich denn noch mit dem Schatz machen? Ich könnte ihn verschenken. Und ich habe mir jetzt nicht verschenken hier geschrieben, ich habe verteilen geschrieben. Und das möchte ich jetzt gerne mal mit euch tun. Wir haben jetzt gemeinsam diesen Schatz geborgen. Und nun werde ich mal aus dieser Schatztruhe etwas verteilen und bitte euch, das mal zu nehmen und weiterzureichen. Ein Teil dieses Schatzes nehme ich mir auch gerade mal heraus. immer langsam. Nicht so habgierig. So. Übrigens, heute, dieser Sonntag, steht unter dem Titel Bibelsonntag. Das fiel mir in der Losung auf. Und zwar ist das heute das mache ich jetzt nur mal, bis die Dinge verteilt sind. Heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias, unterschrieben oder überschrieben mit Bibelsonntag. Und Epiphanias ist ja das Erscheinungsfest, was wir am 6. Januar begonnen haben. Das bedeutet, die drei heiligen Könige haben die Krippe besucht und haben damit sozusagen, also es stimmt ja nicht ganz, erstmal waren es nicht drei. In der Bibel steht, es sind die Weisen aus dem Morgenland. Und ob es Könige waren, ist eigentlich auch nicht belegt. Es sind halt nur die Weisen. Aber dieser kirchliche Tag, Epiphanias, ist sozusagen überschrieben mit den drei heiligen Könige und soll sozusagen darstellen, die Weisen waren an der Krippe und haben quasi mit dem Erkennen, dass Jesus Christus geboren wurde, sind sie dann in ihr Land, in das Morgenland zurückgezogen und haben damit quasi die Pro-Botschaft, die durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist, in die Welt gebracht. Also schon mit der Geburt Jesu Christi ist das Evangelium über die jüdischen Grenzen hinweg verbreitet worden. Wir haben jetzt diesen Schatz sozusagen ja miteinander gehoben, ein Teil davon jedenfalls. Und dieser Vers ist ja aus dem Psalm 119. Dieser Psalm 119 ist das längste Kapitel der Bibel. Kein Buch beinhaltet ein Kapitel, was länger ist. 176 Verse, das ist schon eine ordentliche Anzahl. Und nur mal, um das vielleicht gegenüberzustellen, vielleicht weiß das einer, das kürzeste Kapitel der Bibel. Jemand einen Vorschlag, was das sein kann? Wie bitte? Nicht ganz, Volker. Knapp daneben. 117. 117, sehr gut, 117 hat nämlich nur zwei Verse. Wenn man also vielleicht etwas, diesen Schatz noch immer etwas verinnerlichen will, dann kann man ja vielleicht mit dem Psalm 117 anfangen, diese zwei Verse erstmal auswendig lernen und sich danach an das große Werk von dem Psalm 119 machen. Aber ich kann ihn auch nicht auswendig. Wir wollen uns ja mal gemeinsam diesen Vers angucken. Der lautet: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Das ist ein Vers aus der, ich habe es mal so beschrieben, aus der Schatzkammer Gottes. Dieser Psalm 119 wird auch, wenn ihr die Bibeln kennt und die Überschriften bei den Versen euch anguckt, auch beschrieben als die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Dieser Psalm gehört also in diese Rubrik die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Er wird auch anders tituliert, man sagt auch das güldene ABC, was so viel bedeutet, das ist die Grundlage quasi des göttlichen Wortes, der Maßstab. Wenn wir diesen Vers uns genauer angucken, dann sind da drei Begriffe, die besonders ins Auge stechen. Da ist von Freude die Rede, da ist von Wort die Rede und da ist von Beute die Rede. Und ein anderes Wort für Beute ist wie bitte? Na, was ist ein anderes Wort für Beute? Haben wir schon ausgegraben. Der Schatz, genau. Ein anderes Wort für Beute ist der Schatz. Und der Psalmist, es ist unbekannt, wer diesen Psalm verfasst hat, den Psalm verfasst hat, aber der Psalmist betont hier etwas ganz, ganz konkret. Ich habe Freude über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Freude, ihr Lieben. Freude ist das Erste, was hier so hervorsticht. Wenn ich Freude an etwas habe, habe ich Spaß daran, dann beschäftige ich mich da ganz intensiv mit, dann geht mir das Herz auf, wenn ich mich über etwas freue. Das ist, als ob ich einen netten Besuch bekomme oder ein tolles Geschenk erhalte, was ich mir schon lange gewünscht habe. Oder einen Schatz herbe im Berge, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Lottogewinn bekomme oder was auch immer. Wobei das ist dann vielleicht nur eine begrenzte Freude. Aber etwas, was mich ungeheuer anrührt. Und dann ist da von Wort die Rede. Du hast das ja so schön eingeleitet. Das Wort dient als Warnung, als Hinweis, als Botschaft. Und hier geht es ja nicht um irgendein Wort, sondern es geht um das Wort, um Gottes Wort. Das erfüllt ihn total mit Freude. Und wie sehr er sich darüber freut, wird eben daran deutlich, dass er von Beute spricht. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht, der also den Schatz der Schätze gehoben hat. Das ist das, was ihn erfüllt. Und was hier auch zum Ausdruck kommt, ist, dieser Psalmist drückt etwas aus von dem, was ihm auf dem Herzen liegt, was ihm wichtig ist. Er teilt uns sozusagen seine Gefühle mit, die er teilt, wenn er aus dieser Schatzkammer Gottes etwas uns wiedergibt. Dieser ganze Psalm, wenn man den liest, dann ist es ein Lobeshymnus auf Gott. Also jeder dieser Verse, die allermeisten jedenfalls, gehen darum, da geht es auch um ihn selber, um den Psalmist, was Gottes Wort für ihn bedeutet, was Gott für ihn bedeutet, das macht er hier also ganz, ganz konkret deutlich. Und ihm ist das Wichtigste überhaupt, dieses Wort für sich so anzunehmen und das so zu leben, das so zu erleben vor allem auch. Wir haben eine Geschichte im Neuen Testament, die sogenannte Bergpredigt. Jesus steht, also das sind ja im Matthäus-Evangelium die Kapitel 5, 6 und 7, da, das ist eigentlich, ich meine, die Kernbotschaft, die das Wort Gottes auch schon aussagt, die Jesus quasi in dieser Bergpredigt zusammenfasst. Und da greift er diesen Schatz nochmal auf. Und da steht, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus betont hier konkret, worum es ihm geht, was wichtig ist, was für uns Menschen wichtig ist. Schätze im Himmel sammeln. Das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen nebulös, kann man nicht so richtig was mit anfangen. Aber das ist genau das, was der Psalmist uns schon deutlich macht. Sich an Gott auszurichten, etwas zu tun, was Gott gefällig ist, mich in einer Form zu verhalten, die Menschen helfen, die dazu führen, dass sie Gott näher gebracht werden. Dass ich mich einfach in einer Form verhalte, die Gott gefällig ist. Schätze im Himmel sammeln. Dass ich mich mit Gottes Wort beschäftige, dass ich weiß, was da drin steht. Und dann sagt Jesus weiter, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es gibt ja diesen Ausdruck, häng dein Herz nicht an das oder das. Oder mein Herz hängt an dem oder dem. Das hat hiermit zu tun. Ich weiß ja nicht, wie das bei jedem so, wie jeder so gestrickt ist und womit ihr euch so beschäftigt. Aber es gibt Dinge, ich meine, bei Männern ist das anders als bei Frauen. Und bei mir zum Beispiel, ich stehe total auf Cabriolets. So. Autos, wo man das Dach öffnen kann. So. Ich hatte bis vor kurzem eins, ein halbes Jahr lang habe ich es nicht mehr. Und ich habe gelernt oder gemerkt, okay, das ist eine schöne Sache, so ein Auto zu haben. Aber es hat mich eine Menge Geld gekostet. Und man beschäftigt sich dann mit so einer Sache und denkt gar nicht darüber nach, dieses irdische Ding, was das bindet. Es vereinnahmt einen sehr stark, es kostet eine Menge Geld, das könnte ich in anderer Weise vielleicht viel, viel besser einsetzen und so weiter. Und wurde auch immer klar, das muss weg. Es geht darum, das in den Fokus zu rücken, worum es wirklich geht. Das mit dem Auto habe ich jetzt nur als Beispiel genommen, aber das ist ja bei jedem unterschiedlich gestrickt. Wir müssen, und darum geht es dem Psalmisten und darum geht es auch Jesus hier, wenn er das so sagt, darauf achten, dass wir die richtige Ausrichtung haben. Ich habe hier eine Zwischenfrage formuliert. Woran hängt unser Herz? Und welchen Stellenwert hat unser Schatz? Woran hängt unser Herz? Und das sind Halleluja, wenn es bei euch so ist, dass ihr wirklich an dem Wort hier hängt. Wenn euch das erfüllt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Aber es gibt vielleicht auch andere Dinge, die uns sehr stark vereinnahmen, die uns wichtig sind, die eine besondere Bedeutung für uns haben. Und da muss ich so an die 10 Gebote denken oder das erste Gebot. Das heißt, ich bin dein Herr, dein Gott. Du sollst keine Götter haben neben mir. Eine ganz klare Ansage. Gott an erster Stelle. Alles andere ist sekundär. Und da muss ich mich dann immer fragen, bin ich da richtig ausgerichtet? Wo ist mein Schatz? Wo hängt mein Herz sehr dran? Es geht nicht darum, dass Gott einem das nicht gönnt. Es geht nur darum, dass ich weiß, von wem ich es habe und dass er da drüber steht. Und dass ich das dankbar annehmen kann und dass ich auch keine Probleme damit habe, Dinge wieder loszulassen. Der Schatz, um den es hier geht, ist dein Schatz bei Gott. Wenn dein Schatz bei Gott ist, dann ist auch dein Herz bei Gott. Aus diesem Schatz ergeben sich Dinge, die Konsequenzen haben. Zum Beispiel, ich habe hier mal vier genannt, Kenntnis. Und ich glaube, das ist jetzt, finde ich, ein ziemlich wichtiger Punkt. Kenntnis über das, Ahnung von dem, was hier drin steht. Ich habe gerade ein Beispiel genannt mit den 10 Geboten. Ist uns bewusst, dass es 10 Gebote sind? Gut, das wissen wir. Aber sind wir in der Lage, diese 10 Gebote alle auswendig aufzuschreiben und vor allem noch in die richtige Reihenfolge zu bringen? Das ist, wenn man so von den 10 Geboten redet, klingt das immer so, ja natürlich, klar, Gott hat uns 10 Gebote gegeben. Ja, aber wie sehen die 10 Gebote denn genau aus und in welcher Reihenfolge sind sie denn genannt? Also du hast eben verneint. Richtig, genau das gleiche Problem hätte ich nämlich auch. Und da kann ich mich doch nur fragen, warum weiß ich das nicht? Ich rede davon. Anfang der Bibel, ich bin lange mit Jesus unterwegs und bin ich in der Lage, die 10 Gebote alle aufzuschreiben? Also irgendwie muss ich da, glaube ich, nochmal nachlegen. Also das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Wenn wir darüber reden, ihr Lieben, dann müssen wir wissen, was da drin steht. Und ich muss auch wissen, wie es gemeint ist. Wir kriegen so häufig mit, in der Bibel steht. Das ist so eine, ich sag mal, so ein Totschlagargument. Wenn ich etwas rechtfertigen will, dann sage ich einfach, es steht in der Bibel. Ja, toll. Wo steht es? Steht es da? Wie steht es da? Und steht es da überhaupt? Das sind alles, ich meine, wir hauen solche Sachen dran, also nicht jetzt unbedingt konkret wir, aber die Menschen gehen sehr, sehr leichtfertig damit um und nehmen Gott hier in den Mund, ohne zu wissen, was sie sagen. Und das ist dann auch wieder etwas, was mit den Geboten zu tun hat. Das dritte Gebot heißt nämlich, du, jetzt muss ich überlegen, das war das erste, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Das ist das dritte Gebot. Das erste, du sollst dir keine Götternamen neben mir. Das zweite ist, du sollst dir kein Bildnis von ihm machen. Und das dritte ist, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Ich unterstelle mal, dass wir das alle nicht tun, Gottes Namen missbrauchen. Aber in dem Moment, wo wir irgendetwas von der Bibel erzählen oder wo wir meinen, etwas aus der Bibel zu zitieren, oder das muss ich noch nicht mal auf mich beziehen, oder ich höre das von irgendeiner Seite, dass er mir irgendwas über den Glauben erzählen will oder von Gottes Wort oder von dem, was da drin steht, dann muss ich wissen, stimmt das? Also wenn ich das von mir aus sage, muss ich das wissen. Ich kann doch nicht mit irgendetwas loslaufen. Für mich ist das total wichtig. Ich kann nur etwas wiedergeben, wenn ich weiß, dass es da steht. Wenn wir hier im Gottesdienst sind, wenn ich dort in der Reihe sitze und hier im Predigt gehalten wird, ich habe die Bibel immer aufgeschlagen, gucke das nach. Das wird natürlich hier angeworfen, natürlich, und das stimmt auch. Aber ich muss es einfach nochmal nachlesen und ich muss vor allem auch vielleicht mal die Übersicht haben, was passiert vorher, was passiert nachher. Ich will wissen, was da steht. Wenn ich mit Gott unterwegs bin und wenn ich etwas zur Bibel sage, muss ich wissen, worum geht es eigentlich. Das finde ich absolut zentral. Das ist sonst sehr leichtfertig, wenn wir etwas von uns geben und das nicht überprüft haben. Also diese Ahnung, diese Kenntnis, die ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Und wenn ich diese Kenntnis habe, dann ist es wichtig, stimmt das, was hier drin steht? Ich muss das überprüfen. Ich habe jetzt die Ahnung, ich habe mir das angeguckt, ja, also steht da, 10 Gebote beispielsweise, die Reihenfolge habe ich jetzt verstanden. Stimmt das? Kann ich das persönlich erleben? Den Vers haben wir jetzt dort nicht, aber den lese ich euch mal vor. Johannes 15, Vers 5. Warum ich diesen Vers jetzt nehme, komme ich gleich zu. Johannes 15, Vers 5, da steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also Jesus sagt das. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe das hier schon mal erzählt, ich will das auch gar nicht so weit ausweiten, aber das war für mich ein Schlüsselerlebnis, um zu erkennen, Gottes Wort ist wahr. Als ich im Jahre 2000 war ich sehr lange arbeitslos. Und ich habe vorher, also mit Jesus bin ich, meinte ich schon eine ganze Weile unterwegs zu sein. Ich hatte was Zentrales, bloß überhaupt nicht verstanden, was es wirklich bedeutet, nur sich auf ihn zu verlassen und ihm die Führung meines Lebens zu übergeben. Das hatte ich bis dato noch nicht gemacht. Ich war immer noch Herr meiner selbst, habe immer noch das gemacht, was ich wollte. Und das ist schiefgelaufen. Bis da, zu dem Zeitpunkt, dass ich beruflich völlig am Boden lag und Gott mich im wahrsten Sinne des Wortes wieder völlig neu ausrichten musste. Und irgendwann in dieser Zeit, ich hatte wunderbare Gespräche mit einem Pastor aus der damaligen Gemeinde, wo wir dort waren. Ich hatte ein gutes Gespräch mit einem sehr guten Freund, der gläubig ist. Ich hatte Gespräche mit meinem Vater, Klärung auch erlebt. Und dann stolpere ich bei der Bibellese über diesen Vers. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Da erkannte ich war noch gar nicht in ihm. Und deswegen konnte es auch nicht funktionieren. Und wenn er hier schreibt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, dann war das völlig klar. Wenn ich mit Jesus das nicht richtig anpacke, dann funktioniert das auch nicht. Und dann verstand ich, was es bedeutet, mich ganz auf Jesus einzulassen. Ihm ganz mein Leben zu überschreiben und vor allem das ihm zu bringen, was mich vorher immer so ausgemacht hat. Wo ich dachte, das musst du doch selber klären, das andere, das ist auch, wer in seinem Leben nicht selbst klarkommt, der ist irgendwie, was weiß ich, nicht Herr seiner selbst oder was auch immer. Nein, ich musste das erleben, mich voll auf Jesus einzulassen. Und als ich das verstanden hatte, da wurde es auf einmal wieder hell. Und dann bekam ich ein Wunder geschenkt. Ein Wunder geschenkt, das Wunder zum Beispiel, das wisst ihr, dass ich bei Airbus arbeiten kann, das sind jetzt 22 Jahre her. Und davon zehre ich immer noch, immer wieder, weil das ist mir immer wieder, wird mir immer wieder deutlich. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir im Umkehrschluss alles. So, und das durfte ich leben. So, das heißt also, diese Erfahrung, dass Gottes Wort, dass das nicht nur in Anführungsstrichen leere Worte sind, tolle Versprechungen, aber nichts dahinter, überhaupt nicht. Da steckt die totale Wahrheit drin, für mich persönlich und für jeden anderen auch. Und das ist auch wieder der Umkehrschluss zu dem Psalmisten. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das war ein wunderbarer Schatz, den ich dort heben durfte, als ich das erlebt habe in meinem Leben. Und aus dieser Erfahrung ergibt sich dann eine Mündigkeit. Das Wort Mündigkeit ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, man könnte auch sagen Selbstbehauptung. Und dass ich also ein gesundes Selbstwertgefühl im biblischen Sinne erhalte. Und warum ist diese Standfestigkeit oder diese Mündigkeit so wichtig, um Profil zu zeigen in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir kriegen das ja nun in den Nachrichten immer wieder vorgemacht, was in der Welt los ist. Jetzt wieder jüngsten Vorfall im Nahen Osten, da ist ja sowieso ständig was los, aber Ausschreitungen, Silvesternacht, Ausschreitungen, gegen Polizei, gegen Feuerwehr, gegen Rettungskräfte. Also die Welt ist im absoluten Umbruch und im Prinzip sind es total chaotische Zustände. Also ich sag mal, der Teufel ist im Gange und stellt alles auf den Kopf. Auch diese ganzen Missbrauchsfälle, die auftreten, oder dieser Gender Mainstream, man kann das ja alles gar nicht mehr hören. Es sind alles Dinge, die total unbiblisch sind. Also die Gottlosigkeit, die greift wirklich enorm um sich, wenn wir da genau hingucken. So, und dann gilt dieses Wort. Das heißt, wenn ich also hier mündig bin, wenn ich Ahnung habe, wenn ich erfahren habe, es ist wahr, dann bekomme ich auch die Selbstständigkeit, mit diesem Wort in der Welt auch loszulaufen und dagegen zu halten und die Wahrheit zu verkünden. Darum geht es in erster Linie, dass ich Profil zeige. Ich habe hier mal einen Begriff erfunden, eine Gesellschaft der Toleranz bis zur Profillosigkeit, habe ich gesagt. Diese ganzen christlichen altländischen Werte, die wir in Deutschland hatten oder in Europa hatten, die sind doch völlig auf den Kopf gestellt worden. Das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Das halten uns ja manchmal auch muslimische Mitbürger vor, dass sie sagen, wo ist denn euer christlicher Glaube? Wir tolerieren alles und merken überhaupt nicht, wie wir uns damit völlig willenlos machen und profillos werden, wie ich es ja schon gesagt habe. Es ist also wirklich viel los in der Welt, gerade auch bei uns. Man muss gar nicht weit in die Welt schauen, gerade auch in Deutschland. Und deswegen, ihr Lieben, ist total wichtig, dass das, was hier drin steht, dass ich das als mein Handwerkszeug auch benutzen darf. Das ist auch unser Auftrag. Wir sollen die frohe Botschaft, die gute Nachricht in die Welt tragen. Und das, was wir erlebt haben, was wahr ist, das gilt es hochzuhalten. Vielleicht mal ein kleines Wortspiel. Wenn wir das Wort Schatz nehmen und vielleicht ein anderes Vokal da einsetzen, was käme denn da raus? Wie bitte? Schutz, genau. Aus dem Schatz wird auch ein Schutz. Und jetzt gucken wir uns mal die nächste Bibelstelle an. Ich hoffe, das ist so einigermaßen zu lesen. Ich musste das wegen dem Ukrainischen ein bisschen zusammenfahren. Wir befinden uns auch im Neuen Testament. Jesus ist getauft worden von Johannes dem Täufer. Und bevor er seinen Dienst antrat, bevor er überhaupt den Auftrag, den Gott ihm ja nun aufgetragen hat, starten konnte und erfüllt hat, passierte etwas. Was passierte mit Jesu direkt nach seiner Taufe? Genau. Er wurde 40 Tage lang in die Wüste geführt. Ich meine, Gott hat da natürlich seine Oberhand drüber gehalten, ganz klar. Aber da sollte etwas deutlich werden. 40 Tage lang darben in der Wüste. Und da begegnet ihm der Teufel dreimal. In unterschiedlicher Form. Und Jesus, und das ist das Entscheidende, finde ich, und das ist auch wichtig als Botschaft für uns, antwortet nicht etwa, und das finde ich das Interessante daran, nicht etwa aus der Kraft seiner Göttlichkeit heraus, weil er den Anspruch hatte, Gottes Sohn zu sein und damit ist alles geklärt. Nein, er macht das anders. Er argumentiert mit dem Wort. Er sagt also bei der Erstversuchung, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also dem vorausging, der Teufel versuchte ihn und sagte, ja, du hast doch hier nichts zu essen gehabt, dann mach doch die Steine zu Brot, ist doch kein Problem für dich, du bist doch Gottes Sohn. Und er sagt, nein, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und er beruft sich da auf das Alte Testament aus dem 5. Mosebuch, wo das schon bereits Gott dem Volk Israel mitgeteilt hat. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Dann die zweite Versuchung. Da ging es um irgendwelche weltlichen Dinge. Der Teufel stellt Jesus da seine weltlichen Möglichkeiten dar und sagt, das will ich dir alles schenken, wenn du vor mir hinfällst und mich anbetest, sagt der Teufel. Jesus entgegnet, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. So, also er beruft sich da auch auf das allererste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er beruft sich auf das Wort. Und dann kommt die dritte Versuchung. Der Teufel nimmt Jesus mit auf irgendeine Zinne von irgendeinem, ich weiß nicht, ob das der Tempel war, auf irgendein Gebäude jedenfalls und sagt dann, und wenn du dich jetzt hier runterstürzen lässt, dann werden die Engel Gottes kommen und werden dich auffangen, weil es ja da so geschrieben steht. Und Jesus sagt wieder, es ist gesagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Also dreimal entgegnet Jesus dem Teufel, es steht geschrieben. Und dann hatte er diese Prüfung, Gott sei Dank, endlich überstanden. Und der Teufel wich von ihm. Und das, ihr Lieben, wenn unser Herr schon sich auf das Wort beruft, um es hochzuhalten gegen die Welt, gegen den Teufel oder gegen auch wen auch immer etwas gegen mich hat, wenn er das schon so macht, dann sollen wir das erst recht so tun. Das heißt, also dieser Schutz, das ist also quasi die vierte Eigenschaft, der Schutz vor der Welt. Und es geht letztlich immer darum, Schutz für unsere Seelen. Am letzten Donnerstag, ich habe in der Firma haben wir einen Gebetskreis, und letzten Donnerstag war ein Bruder dabei, der ist auch sehr tiefsinnig. Und dann sagte er, weißt du, alles, was wir hier in irgendeiner Form zu unserer weltlichen, zu unseren Lebzeiten machen, was uns an Dingen widerfährt, die wir mit Gott durchleben, dient dem Training, der Vorbereitung, der Ausrüstung für das, was noch kommen wird. Und wo soll es hingehen? Wo wollen wir hin als Christen? Dafür ist Jesus für uns gestorben. Wo wollen wir hin? Frage. Worum geht's? Wo wollen wir hin? Wie bitte? Zum Thron Gottes, ja, in die Ewigkeit. Also alles, was wir hier in Jesu Namen, in Gottes Namen vollbringen, dient der Vorbereitung auf die Ewigkeit. Wir kommen dem immer einen Schritt näher. Und dafür müssen wir gewappnet sein. Und dafür ist dieses Wort so ungeheuer wichtig. Wissen, was drin steht. Erfahrung machen, es ist wahrhaftig. Es stimmt, was da steht. Und damit dann loslaufen und sagen, weichet. Gott hat einen Plan für uns, und das ist nicht der weltliche Plan. Also da liegt eine große Verantwortung drauf, ihr Lieben, und ich will mich auch hier nicht hinstellen und sagen, dass ich das immer hinkriege. Aber es ist letztlich eine Tatsache. Wir werden durch Gottes Wort so ausgerüstet, dass wir in der Lage sind, so wie er das dort gemacht hat, den Dingen, die uns nicht gut tun und was die Welt auch immer von uns antun wird, uns dagegen zu richten und auch zu wissen, dass da Segen drauf liegt. Es ist ja nicht so, als würde da nichts passieren. Gott sagt an einer Stelle, das Wort kommt nicht leer zu mir zurück. Was wir in seinem Namen tun, da liegt Segen drauf, und er wird uns beschützen, er wird uns bewahren, und er wird uns beschenken dadurch. Beschenken, wie der Psalmist das ja auch schon in diesem Psalm so ausdrückt. Ich bin beschenkt worden durch diesen Schatz, durch diese Beute, durch dein Wort. Wunderbar. Noch eine Stelle zum Schluss. Hesekiel. Einer der drei großen Propheten. Also es gab auch noch andere, aber von den prophetischen Büchern. Die ganzen Propheten sind ja auf unterschiedliche Weise berufen worden von Gott. Und bei Hesekiel ist das eine ganz besondere Begebenheit. Und ich will euch das mal vorlesen. Das sind ein paar Verse. Hesekiel schreibt hier, Hesekiel 2, Kapitel 3, das geht auch so ineinander über. Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die Hand breitete sie aus von mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und Gott sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hinein essen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Das finde ich ein sehr plastisches Beispiel dafür, wie Gott jemanden so berufen kann, dass er genau das tut, wozu er berufen ist. Hesekiel sollte das Wort hier essen. Und das finde ich ein gutes Beispiel, wie das Wort in uns aufgehen soll. Wir sollen es auch verinnerlichen, damit wir ausgerüstet sind, haben wir eben auch schon gehört, damit wir gestärkt sind, damit wir vorbereitet sind, damit wir vor allem das tun, was Gott von uns will. Denn er möchte von uns, dass wir ein wohlgefälliges Leben führen, ein ihm wohlgefälliges Leben führen. Kann ich immer nur wiederholen, was der Psalmist sagt: Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Der hat das gelebt. Der hat dieses Wort gelebt. Und genau das sollen wir auch, dieses Wort leben, ihr Lieben. Das ist ein so tolles, spannendes Buch. Und vor allem, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, man kann ja, du kannst das nicht lesen wie ein Roman. Man kann die Geschichten zwar, die kann man sich durchlesen, ja, aber man erlebt auf einmal Dinge, dass ein Text, den du vorher gelesen hast, dich völlig anders anspricht als beim nächsten Mal. Also deswegen ist es ja, wird es ja auch das lebendige Buch genannt, weil permanent irgendetwas passiert mit dir und mit dem, was dieses Buch für Auswirkungen auf dein und auf mein Leben hat. Aber wichtig ist, dass ich mich mit diesem Buch beschäftige und ich muss mich drin auskennen, ihr Lieben. Wir werden sonst aufs Glatteis geführt. Also das ist so tricky, was heutzutage auch in der Welt passiert. Und wir sollen uns berufen auf das Wort und wir sollen mündig und beständig sein und wahrhaftig sein. Und das können wir nur, wenn wir wissen, was da steht. Also ich schließe nochmal mit dem... Ich schließe nochmal mit dem Vers. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Und ich habe eine Bitte. Ich weiß, einige haben diesen Vers vielleicht schon. Schmeißt ihn nicht weg. Entweder behaltet ihr ihn, packt euch ihn irgendwo hin, wo ihr ihn immer vor Augen habt, oder verschenkt ihn weiter. Aber nutzt ihn. Also das ist in kurzer Form das, was Gottes Wort ausmacht. Und deswegen ist das, finde ich, das so einen so bedeutsamen Vers auch. Und jetzt habt ihr es geschafft und ich bete noch mit uns. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken für dein kostbares Wort, für deine Botschaft an uns, für deinen Plan, den du in diesem Wort beschreibst, der für uns zur Umsetzung kommen soll, Herr. Wir sind angewiesen auf das, was in deinem Wort steht. Und du sagst auch, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, du kommst uns nahe darin, weil du die Nähe zu uns suchst. So wie dieser Psalmist, der das aus vollem Herzen geschrieben hat. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Herr, ich bin da auch noch immer wieder weiter weg. Ich wünsche mir das auch für mein persönliches Leben anders. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, das auch selbst so zu erkennen und so zu leben. Aber ich danke dir, dass du uns immer wieder auch berührst damit. Und wenn wir mal straucheln und wenn wir irgendwo merken, die Dinge laufen nicht so, und wir haben das Gefühl, uns von dir zu entfernen, dann bist du uns besonders nah und baust uns wieder auf und wirst uns genau das dann als Impuls auch geben, was wir brauchen, um wieder ausgerichtet zu werden, ja, um wieder zugerüstet zu werden und wieder auf dich zu gucken und uns an dir zu freuen. Und das wünsche ich mir für jeden von uns, dass wir Freude haben an dir, an deinem Wort und an dem, wie du bist. Und was wir mit dir erleben dürfen. Du bist für uns gestorben, lieber Herr. Du hast alles gegeben, um uns zu erlösen, um uns in die Ewigkeit zu bringen. Und da steh uns auch bitte immer wieder bei. Dass du dich in unserem Leben offenbarst und verherrlichst, Herr. Danke auch für die Momente, die ich immer wieder erleben darf, wo du durch mich wirkst. Danke für all diejenigen, die jetzt hier sitzen, bei denen das genauso passiert ist. Und das ist auch wichtig, damit wir erkennen, Herr, du bist lebendig und es passiert was und du bist mit uns unterwegs. Und du freust dich darüber, wenn wir das tun. Ja, und so erfülle uns ganz neu wieder, mit deiner Kraft, Herr, und mit deiner Freude. Und lass uns mit Freuden mit deinem Buch unterwegs sein. Der guten Nachricht, der frohen Botschaft, der Hoffnung für alle. Dein Wort hat verschiedene Titel, die alle das Gleiche bedeuten. Wir haben einen gewaltigen Schatz und an dem dürfen wir uns immer wieder erfreuen. Danke, Herr. Amen.